Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Auf den Trichter.
Es muss ein Kommunist im Himmel sein,
rief er aus und winkte dem Propheten Jeremias, seinem göttlichen Vertrauensmann. Der trat vor, Sandalen zusammenschlagend und Hand am Heiligenschein. Er erhielt den Befehl, die verruchte Seele ausfindig zu machen. In Begleitung von 6 Unteroffizieren der himmlischen Heerschar, die er tapfer voranschickte, begab sich der Prophet auf die Suche und man erwischte den Kommunisten eben in dem Moment, als er sich in äußerst verdächtiger Weise an der Venus zu schaffen machte. Zornbebend packte die Patrouille den Sünder, dem aber trotz der gegnerischen Übermacht zunächst ein Fluchtversuch 3-mal um den Mond gelang. Diesen 3 Touren wären sicher noch weitere gefolgt, wenn nicht der ehrwürdige Prophet, der sich natürlich aufgrund seines Asthmas nicht an der Kommunistenhatz beteiligte, auf den einfach genialen Gedanken gekommen wäre, die 6 Unteroffiziere sollten doch einmal in der entgegengesetzten Richtung sausen. Diese glänzende Idee hatte den gewünschten Erfolg. Die sündige Seele wurde gepackt, als sie einige Minuten im Lauf innehalten musste, weil gerade eine Herde Mondkälber nach dem Saturn hinübersetzte. Nun war der freche Eindringling endlich in der Hand der mutigen Patrouille, die ihn stolz forttransportierte. Unterwegs noch einen herumlungernden Cherub engagierend, der dem Zug vorauszugehen hatte und dabei auf einer Art Äolsharfe den 107er Regimentsmarsch spielen musste.
Nö, da seid ihr ja,
schmunzelte Gottvater, kniff den Cherub freundlich in die Wade und verlieh den 6 die große Gloria-Medaille. An 2 Engelshaaren, um die Lenden zu tragen. Dem Propheten aber ward, wie einst Schweizer in den Räubern, die Ehre der Wiedervergeltung zuteil. Persönlich durfte er den Verruchten hinauswerfen. Und schon schwelgte er in Vorfreude, wie die schwarze oder vielmehr die rote Seele beim Aufprall auf die Erde jämmerlich zerplatzen würde. Aber es kam anders. Auf der Landstraße zwischen Halle und Leipzig lag gerade ein wegen Überfüllung zu zeitig aus dem Krankenhaus entlassenes Mitglied der KPD an der Grippe in den letzten Zügen. Und flugs fuhr die aus dem Himmel geschmissene Seele in den Korpus des Genossen, der sich natürlich sofort wieder erholte und weiter agierte.
Ein Beweis dafür, dass die Kommunisten nicht tot zu kriegen sind. Ja, Sie werden es sicherlich schon gemerkt haben. Wir stellen Ihnen heute mal eine ganz andere Seite von Lene Vogt dar, nämlich die gesellschaftskritische und politische, aber nicht uninteressant und wie gesagt, kommen Sie natürlich mit dem Sächsisch nachher auch noch auf Ihre Kosten.
Aus dem Heft Der gemütliche Sachse, 1924 erschienen. Der Titel ist Der Zopf. Nun kommt in dem ganzen Text nicht ein Zopf drin vor. Lene Vogt bezieht sich mit dieser Überschrift auf den Beamtenzopf. Der Beamte, der früher mit Perücke und Zopf herumlief und entsprechend auch agierte. Der Zopf. Im Wiener Morgen wurde folgende amtliche Zuschrift an eine Wählerin veröffentlicht. Frau Elisabeth Schaffhauer, Mödling, Weibrechtgasse 29. Unterschrift unleserlich. Sie werden hiermit verständigt, dass Sie aus der Wählerliste gestrichen wurden, nachdem Sie am 1.4. des Jahres gestorben sind. Stadtvorstand Mödling. Und dazu hat Lene Vogt gedichtet. Damit den Dolus man vermeide, dass sie als Geist zur Urne schreite und vielleicht gar von allen Listen erkiesen könnt's den Kommunisten, ward mitgeteilt ihr einwandfrei, dass sie bereits verstorben sei. Sag Leser, bist ergriffen nicht vom Umfang der Beamtenpflicht?
Ja, wir kommen nun zu einem ganz anderen Thema, was jedoch sicherlich aktueller ist denn je. Hier geht es ums Asyl. Und Lene Vogt hat in der Roten Fahne vom 4. November 1922 folgendes Gedicht veröffentlicht. Der Nordwind pfeift. Und täglich mehr sind's vorm Asyl, die Obdach suchen kommen. Barsch brummt der Pförtner. Viel zu viel, zählt ab die Aufgenommenen. Hart fliegt die schwere Tür ins Schloss, dem Ohre schmerzt ihr Schlagen. Und weiter zieht der müde Tross an Beutel leer und Magen. Der Nordwind pfeift. Ei, kommt zum Wald, hier draußen gibt's noch Bänke. Verliebten Völkchen, längst zu kalt, für euch grad recht als Schenke. Ihr könnt doch nicht, ihr Lumpenpack, in Bars und Diele treten. Krepiert bei eurem Bettelsack, ihr seid nun mal Proleten.
So, jetzt wird's sächsisch. Der Gesangherr. Die beiden Figuren, die Zietschen und die Bietschen. Vorurteile. Das ist mein Tod. Mir schlottern förmlich die Überbeine vor Aufregung. Und wie erst das Herz bubbert seit gestern Abend.
Was hat's denn wieder gegeben?
Da hab's mich nur gefreut über den hübschen, anständigen Mieter, der nicht raucht und kein Alkohol seift, wie der Fursche, das Dreckschwein. Und jetzt ist alles aus.
Wieso denn? Ist er schon wieder gerickt?
Ach, wenn er's doch bald täte, lieber Heide wie morgen.
Ja, aber warum denn bloß?
Wenn das mein seelischer Gustav wüsste, der hatte 14 Jahre Leipziger Bürger war, wenn ich wehrloses Weib da aufgenommen habe.
Nö, ich denke, das junge Gerlchen ist Elektrotechniker. Das ist doch was höchst Ehrbares.
Das ist doch bloß eiserlich, damit das Kind den Namen hat. Aber in Wirklichkeit ist das ein Kommunist. Gestern war der Parteigassierer und ich denke doch, mich rührt der Schlag, wie der zu ihm sagt. Ich komme von der KPD.
Ach, sie dürfen aber auch nicht leicht zu schwarz sehen. Ich meine, wenn er pinklich seine Miete berappt und keinen unsittlichen Terror auf ihn ausübt. oder daheim mit Bomben schmeißt.
Das ist es ja gerade, was mich so nervös macht. Wo ich doch Kleider nehme, schlafe. Beim kleinsten Geräusch zuck ich zusammen wie eine Zinderbombe. Weil ich mal einrede, jetzt explodiert eine. Gestern gehe ich in Zähne, hat er die Hitze umgefackt. Da bin ich sie hochgefahren im Bett wie der Teufel aus der Schachtel.
Nö, aber eigentlich hat so eine Situation auch einen gewissen Reiz. Wenigstens für ein romantisches Gemiete, wie ich eins bin.
Na, ich danke schön. Möchten Sie etwa an meiner Stelle liegen?
Warum nicht? Das muss doch bald so sein wie in Kindop. So spannungsvoll, Mensch.
So. Wohlgeboren, nochmal zurück. Das geht nicht so schnell vom Sächsischen ins Hochdeutsche. Wohltätigkeitsfest. Der Reinertrag ist für die Armen. Frau Hofrat Schöps, wie lieb, wie nett.
Es ist etwas Edles ums Erbarmen.
Hat eigenhändig am Buffet den Wein verabreicht an die Gäste. Die Ärmste opfert sich auf. Noch kaum erholt vom letzten Feste, da geht doch die Gesundheit drauf. Und Fräulein affig wie entzückend, war kostümiert als Bettlerin. Der Augenaufschlag ganz berückend, Graf Klapsdorf schmolz vor Mitleid hin. Selbst Frau von Mondkalb, welche Ehre, verkaufte Blumen in der Bar. Verzichtend auf die Premiere, die doch am gleichen Abend war. Ein schönes Kind aus höchsten Kreisen nahm 1000 Mark für ein Küsschen an. Gott, für die Witwen, für die Waisen tut man halt alles, was man kann.
Jetzt wird's noch politischer. Lene Vogt hat auf Friedrich Schillers Räuberlied eine eigene Version auch auf Hochdeutsch gedichtet. Und zwar nimmt sie Bezug auf die Hoffmann-Regierung, die in München kurz nach dem Ersten Weltkrieg an der Macht war. Und als dann dort der Arbeiteraufstand ausbrach, wurde das Freikorps gerufen von der Reichsregierung und die machten sich also überhaupt keine Gedanken. Da sind über 1000 Arbeiter einfach so abgeknallt worden. Die Verantwortlichen sind nie zur Rechenschaft gezogen worden, sondern freigesprochen. Der Hoffmänner Räuberlied. Ein freies Leben führen wir in dieser Republik. Ein unbegrenztes Jagdrevier winkt unserem Weidmanns Glücke. Reizt uns nicht mehr Reh und Hirsch, geht es auf Proletenpirsch in der Ebert-Republik. Wir brauchen keinen Waffenschein. Gesetz schert nicht die Großen. Der Schneider näht uns Taschen ein in die Revolverhosen. Dass wir lustig jederzeit auf den Plebs sind schussbereit in der Ebert-Republik. Drum, passt uns ein Prolete nicht, so knallen wir ihn nieder. Wir wissen ja, dass Freimann spricht der besseren Klasse Glieder. Vivat, Frau Justitia, die so schützt den Bourgeois in der Ebert-Republik. Nur in der Ebert-Republik?
Ja, jetzt fällt der Übergang natürlich ein bisschen schwer. Aber ich sag mal, die Mode ist ja schon seit langem eine Geschichte, die sehr streitbar ist, die Stilblüten trieb und immer mal Stein des Anstoßes war. Und auch Lene Vogt hat sich dieser Thematik mit angenommen.
In der Neuen Leipziger Zeitung vom 4.6.1925, also fast 100 Jahre her, erschien ein Artikel um die Pariser Strumpfmode. Mehr Licht. Die neueste Pariser Mode, leuchtende Strümpfe. Leuchtende Strümpfe sind die jüngste Neuheit, die Pariser Fabrikanten zur Freude und Bequemlichkeit der Damenwelt aufgebracht haben. Es sind Strümpfe, deren Zwickel mit einer Phosphorlösung behandelt sind, die in der Dunkelheit leuchtet. Bei Tag haben diese mit Nachtbeleuchtung ausgerüsteten Strümpfe das Aussehen von sonstigen Strümpfen. Folgendes Gedicht von Lene Vogt dazu. Des Auges leuchtend ist veraltet und von Frau Mode ausgeschaltet. Das Weib von heute hat zu glühen mehr mit den unteren Partien. Der wahre Strahlenglanz ist Trumpf, so will es der Pariser Strumpf. Der Jüngling senkt das Haupt zur Erde, dass er des Schauspiels teilhaft werde, wenn abends all die süßen Kleinen phosphorizieren mit den Beinen. Herrscht auch im Köpfchen holdes Dunkel, was tut's? Klappt unten das Gefunkel.
Lene Vogt, die wir zum großen Teil als heitere Schriftstellerin kennen, hatte aber auch mit den Problemen des täglichen Lebens zu kämpfen. Und wir hören jetzt aus der Werkstatt geplaudert. Gewiss, man sollte nur bei Musen küssen, verzückt sich seiner Schreibmaschine nahen. Doch gibt's ein kleines Wörtchen, das heißt müssen. Dem war der Mensch von jeher untertan. 12 Zeilen Lyrik macht 4 Zentner Kohlen. 2 Spalten Prosa schafft ein Stiefelpaar. Auch Monis Schuhe brauchen neue Sohlen. Die leere Kaffeebüchse spricht, es war. So spannt man denn mit bleichem Angstgesichte den Bogen ein, wie es so oft geschah. Schenkt Götter mir jetzt eine Kurzgeschichte. Ihr wisst, der Gasmann war schon 3-mal da.
Ja, der Erste Weltkrieg ist 1 Jahr alt. Lene Vogt ist bereits 24 Jahre, jung verheiratet. Ihr Mann muss in den bösen Krieg ziehen. Und wie das an ihr genagt hat, wie das in ihrem Herzen aussah, hat sie in einem Gedicht ausgedrückt. Sturmlied 1915. Hört, wie der Sturmwind braust durch die Welt. Gottvater reinigt die Erde von grimmen Horden, die es umstellt. Frei das Vaterland werde. Hussa wies Faucht in den Höhen. Heiser, wie es zischt in den Seen. Baum, der so stolz sich reckt, schon ward er hingestreckt. Blutroter Abendglanz, Blättertanz, Totentanz. Hört, wie der Sturmwind braust durch die Welt. Gottvater reinigt die Erde.
So, und wir kommen jetzt zum Schluss noch mal was zum Lachen eventuell. Nämlich die Frau Kehrisch und die Frau Mährisch haben auch ein bisschen was zu sagen. Nun sagen Sie bloß mal, Frau Mährisch, warum wohnt denn das hübsche kleine Kerlchen mit der Ginstlerdolle nicht mehr bei Sie?
Ein Filmklapser, meinen Sie? Geginscht, Hübschen.
Nee, weshalb denn? Hat er nicht pünktlich die Miete berappt?
Ah ja, das schon. Aber der Fatzke wurde mit der Zeit lebensgefährlich.
Was Sie nicht sagen, wie hat er das angestellt?
Ja, nun, sehen Sie so, ein Filmkünstler, der muss doch daheim proben, damit der Schlamassel auf der Bühne klappt. Und da bin ich oft so fürchterlich über ihn erschrocken, dass es hätte mein Todsinn gehen.
Nun war denn das wirklich gleich so lebensgefährlich? Am Ende sind sie bloße Häppchen sehr nervös.
Erlauben Sie mal, hier soll es mir gar an mir liegen. Da will ich Sie bloß mal den einen Fall erzählen mit dem Wilhelm Dell in meiner Küche.
Huch, da bin ich aber gespannt, wie ein aufgeklappter Regenschirm.
Also, stellen Sie sich vor, ich sitze friedlich in der Küche und muddle Kartoffelgläse. Da fliegt mir plötzlich mein Gamm aus dem Gauze und nimmt in die Schüssel. Und was war's? Der Filmfritze, der nächstens ein Dell mimen sollte, hatte sich mit einer Armbrust auf den Korridor geschlichen und an mir wehrlosen Weibe einen Appelschuss probiert.
Nee, da hört aber alles auf. Wo sie doch nicht die geringste Ähnlichkeit mit Gesslern haben.
Das war das Ende und die Bücher sehen so aus und gibt's in der Konnewitzer Verlagsbuchhandlung. Die ist in Halle 5, G118, wenn noch welche da sind. Also sehen sie aus. Ne? Dankeschön.
Noch ein Hinweis in eigener Sache. Ich weiß ja nicht, ob Leipziger unterm Publikum sind. Wir sind mit unseren drei tollen Tagen im Schillerhaus wieder mit Lene Vogt und zwar mit Wilhelm Tell. Und da bei Wilhelm Tell ja sehr viele Männer drin sind und wir bloß drei Frauen und einen Mann haben, dann können Sie sich vorstellen, wie das zugeht.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.